Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich einen jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen, auch in dieser Mitte. Wir sind heute wiederum zusammengekommen, um aus dem Wort Gottes etwas auch zu lernen. Und die Schwestern haben einige Namen uns auch angeführt und unter anderem war die Rede auch von David, den wir sehr wertschätzen auch. Und es wird heute Morgen unter anderem auch aus dem Leben Davids auch gehen. Und bevor ich auf den Kern auch der Ansprache komme, möchte ich etwas von ferne auch anfangen. Und wir gehen in 2. Samuel 11 gedanklich auch rein. Hier wird uns eine Schlüsselszene, will ich so sagen, aus dem Leben Davids auch berichtet, wo er mit Bathsheba auch Ehebruch begangen hat. Und er versucht ja das Ganze sehr geschickt irgendwie zuerst zu vertuschen, dass er zuerst Uriah von dem Kampffeld auch nach Hause holt, nachdem das Ganze irgendwie nicht klappt. Dann beschließt er, dass Uriah tatsächlich auf dem Kampffeld sterben auch soll. Und er tut auch seinen Plan dann auch entsprechend umsetzen. In dem 12. Kapitel wird uns berichtet, wie Nathan, der Prophet Nathan, zu David kommt und ihm anhand einer Geschichte sozusagen seine eigene Situation vor Augen auch führt. Und wie David wirklich auch sehr aufrichtig dann auch Buße tut. Aber, und das ist sehr wichtig, David muss die Folgen seines Handelns auch tragen. Und ich möchte uns einige Verse hier vorlesen. 2. Samuel 12, Verse 10 bis 14. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, sieh, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinen Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. In dem 13. Kapitel wird uns dann berichtet, wie, ja, ich sag mal, das, was jetzt hier Gott durch Nathan gesprochen hat, so angefangen hat, sich auch in Erfüllung zu gehen. Und zwar, dass Ammon, der Sohn Davids, sich an seiner Schwester Tamar vergreift und sie auch vergewaltigt. Und die Tamar war die leibliche Schwester von Absalom. Und Absalom rächt sich jetzt an Ammon, indem er ihn auch ermordet. Absalom flieht dann nach Geshur, das wird uns zum Ende des 13. Kapitels auch berichtet und bleibt dort für 3 Jahre. Im 14. Kapitel wird uns dann berichtet, dass Absalom in der Ferne von David auch verweilt und wie er verschiedene, wie soll ich sagen, Ränkenspiele auch macht, auch mit Joab, wie er ihn auch einspannt, dass er doch vermitteln soll zwischen ihm und auch David. Und schlussendlich endet das 14. Kapitel dann so, dass Absalom wieder an den königlichen Hof auch vor David auch treten kann. Und wisst ihr, auch das Kapitel, da werde ich heute Morgen nicht darauf eingehen, aber es offenbart, so müssen wir wirklich auch sagen, eine der Schwächen Davids. David, er ist sehr wertgeachtet, habe ich ja schon gesagt, in unseren Augen ein Glaubensmann, den Gott besonders auch gebraucht hat. Aber David war in Bezug auf das Leben seiner Kinder, seiner Söhne, nicht konsequent genug. Und dass er im Prinzip Absalom, der ein Mörder war, dann wiederum so nach und nach im Prinzip amnestiert hat, ohne dass er ihm eine Strafe gegeben hat. Das wird sich für David persönlich ganz bitter auch rächen. Und ich habe das Thema überschrieben, Verrat unter dem Volk Gottes. Ich möchte besonders jetzt auf zwei Persönlichkeiten eingehen, einmal auf Absalom und dann auch auf den Ratgeber Davids und Absalom auf den Ahitophel. Und wir wollen jetzt in das 15. Kapitel auch reingehen, das wurde uns ja schon in der Einleitung gelesen, und hier gemeinsam auch so die Verse auch durchgehen. 2. Samuel 15, der erste Vers. Da heißt es so: Es geschah danach, dass Absalom sich einen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Es ist sehr beachtenswert, allein dieser Vers. Bisher war ja oder wurde das Volk Israel von den Richtern regiert, bis dann Saul kam und schlussendlich David, der Vater von Absalom. Und wir lesen es weder von Saul noch von David, dass sie in dieser Art und Weise irgendwie aufgetreten sind als Könige. Aber nun lesen wir ja von dem Sohn des Königs, der im Prinzip ja nicht diese Stellung hatte als der König selber, aber er tritt sehr selbstbewusst auch auf, und wir merken hier schon, dass er so nach außen hin ja einen gewissen Schein auch geben wollte. Ein Schein jetzt zum einen natürlich zu zeigen dem Volk, mein Vater hat mich sozusagen begnadigt, es ist alles wieder gut, und ich darf sogar in dem Sinne ja durch ganz Jerusalem oder wo er sonst auch hingefahren ist, ausfahren, und er hat noch Gefolgsleute auch bei sich. Es offenbart aber auch eigentlich das, was im Herzen von Absalom drin war, eben sich nach außen zu zeigen. Als Bibelleser wissen wir, dass er ein schönes Aussehen hatte, dass er auch ein besonders prächtiges Haar auch hatte. Und das sind also die Dinge, wo wir sagen können, da gibt es eine direkte Verbindung auch mit seinem Herzensinneren. Und das hat sich jetzt in gewissen Handlungen bei Absalom auch gezeigt. Das heißt, er hat nach außen zeigen wollen, ja, ich bin derjenige. Weiter wollen wir die Verse 2 bis einschließlich 6 auch lesen. Auch machte sich Absalom am Morgen früh auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand eine Streitsache hatte, sodass er zum König vor Gericht kommen sollte, rief ihn Absalom zu sich und sagte: Aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann sagte: Dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels, so sagte Absalom zu ihm: Sieh, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich anhört. Und Absalom sagte: O, wer setzt mich zum Richter im Land, damit jeder zu mir käme, der eine Sache oder einen Gerichtshandel hat, damit ich ihm zum Recht hülfe. Und wenn jemand herantrat und vor ihm niederfallen wollte, so streckt er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Auf diese Weise tat Absalom an ganz Israel, wenn sie zum König vor Gericht kamen, und so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Eine sehr interessante Begebenheit aus dem Leben jetzt Absaloms. Wir lesen hier, auch machte sich Absalom am Morgen früh auf. Wir merken hier schon, er hatte gewisse Absichten gehabt und ihm war hier, will ich so sagen, auch der Schlaf nicht so wichtig. Er hat etwas auch dran gesetzt, ja, um seine Absichten, sein Ziel auch zu erreichen. Er stand morgen früh auf und trat an den Weg beim Tor. Und dann wird er uns berichtet, dass, was dort ja damals auch üblich war, dass wenn Menschen eine Sache auf dem Herzen hatten, die sie oder die man von oberster Stelle entscheiden sollte, dann sind sie eben nach Jerusalem gekommen und da waren Richter gewesen, die sich auch der Sache annahmen. Meine Lieben, was bedeutet es, wenn Absalom sich auf dem Weg sozusagen davor auch stellt, ja? Auf den Weg beim Tor. Das heißt, das war noch vor der Stadt gewesen und so hat er im Prinzip die Leute in gewisser Weise abgefangen. Ja? Und wir lesen hier, und wenn jemand eine Streitsache hatte, sodass er zum König vor Gericht kommen sollte, rief ihn Absalom zu sich. Vielen Menschen auf dem Land war Absalom ja unbekannt. Es steht vielleicht ein gut gekleideter Mann, vielleicht hat sich auch die Kunde von ihm langsam auch durch die Lande, durch die Dörfer, Städte gesprochen. Ein Mann mit langen Haaren, ein Königssohn, der gut aussieht. Und hier steht er nun vor der Stadt, an dem Weg. Aber was interessant ist, er spricht die Leute aktiv an. Ja, er fragt sie, um was geht's bei dir überhaupt? Und von wo kommst du überhaupt? Bist du aus den Stämmen Israels? Und dann sagte Absalom, der dritte Vers, er gibt dann die Antwort, sieh, deine Sache ist gut und recht. Eine sehr interessante Aussage, oder? Ich meine, wenn jemand vor Gericht kommt und eine Sache muss entschieden werden, dann war sie wohl nicht so ganz einfach. Sonst hätte man das vielleicht an anderster Stelle schon lösen können. Aber hier spricht Absalom den Leuten immer recht. Sagt, ja, deine Sache, so wie du sie mir erzählst, du wirst schon recht haben. Das ist einfach gut und recht auch so. Das heißt, er hat nicht wirklich, ihm ging es gar nicht darum, die Sache an sich zu untersuchen, wie es dazu lag, sondern ihm ging es wirklich darum, wie es wir in dem 6. Vers auch haben, dass er sozusagen um den Einfluss kämpfte und er so die Herzen der Männer Israels auch stahl. Und interessant ist, wie Absalom jetzt auch argumentiert. Er wollte im Prinzip jetzt an die Macht kommen. Und er argumentiert jetzt folgendermaßen. Zum einen, wie es in dem 3. Vers dann auch heißt, aber du hast keinen beim König, der dich anhört. Das ist eine Methode, dass man, wie Absalom jetzt vorgegangen ist, ja, dass er eine schlechte Meinung über die gegenwärtige Führung hat er weitergegeben. Er hat gesagt, deine Sache, die ist sehr gut, aber da gibt es ja niemand beim König, der dich überhaupt auch anhört. Niemand wird deine Interessen sozusagen vertreten und gleichzeitig schiebt er jetzt denn die Schuld sozusagen direkt der Regierung auch zu. Ja? Also es scheinen Richter zu sein, die Regierung funktioniert nicht so richtig. Es sind Richter, die einfach nicht ihrer Aufgabe nachkommen. Als ein übles Gerücht, ein Afterreden, können wir sagen, wird auch hier gestreut, um eben an sein Ziel, an die Macht auch zu kommen. Das Zweite ist, was er dann macht, und zwar in dem vierten Vers, und Absalom sagte, o, wer setzte mich zum Richter im Land, damit jeder zu mir käme, der eine Sache oder ein Gerichtshandel hat, damit ich ihm zum Recht hülfe. Ein zweiter Gedanke, dass er seine eigenen Fähigkeiten jetzt auf einmal hervorhebt und zeigt, also ich wäre schon der richtige Mann, um diese Angelegenheiten auch zu regeln. Also wir fassen nochmal zusammen, Absalom geht so vor, dass er einerseits diskreditiert, das heißt schlecht redet, die aktuelle Führung und gleichzeitig sich persönlich sozusagen lobt und seine Fähigkeiten auch den Menschen auch zeigen möchte. Und dann kommen wir zu diesem Vers, und wenn jemand herantrat und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Ich meine, es ist schon sehr bemerkenswert, dass ein Königssohn sich auf diese Weise, ich sag mal, beugt. Ja? Er kommt hier sehr, sehr volksnah rüber, aber auch sehr, sehr demütig. Ja? Er beugt sich. Und wenn jemand sozusagen vor ihm niederfallen wollte, dann nimmt er ihn und küsst ihn sozusagen, du bist doch einer von mir. Wir gehören irgendwie auch hier zusammen. Also er hat einen Schein erweckt, wo wir nachher jetzt noch zu sprechen kommen, der überhaupt ja bei ihm nicht im Herzen war. Er hat ganz, ganz andere Absichten gehabt. Aber nach außen hin hat er geschafft, ich sag mal, etwas zu vermitteln, dass Leute tatsächlich von ihm eingenommen waren. Und ich kann mir Folgendes sehr gut auch vorstellen, wenn eben die Leute ja eigentlich in die Stadt wollten und von Absalom jetzt abgehalten wurden, so dieses Gespräch mit ihm geführt haben, wenn sie sozusagen vor ihm niederfallen wollten, sind diese Leute tatsächlich in die Stadt reingegangen und haben sich oder haben ihre Sache vor den Richter gebracht? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht, weil es war doch alles gesagt. Und Absalom war doch diese Autoritätsperson. Schließlich war er doch der Sohn des Königs. Und der Sohn, er weiß doch Bescheid, was wirklich im Lande läuft, was im Haus seines Vaters auch läuft. Und so sind die Leute möglicherweise gar nicht auch in die Stadt reingegangen, sondern sie haben jetzt Absalom auch geglaubt. Und dann lesen wir, dass er natürlich auf diese Art und Weise das Herz der Männer von Israel stahl. Und dann lesen wir von dem siebten Vers. Und es geschah am Ende von 40 Jahren, da sprach Absalom zu dem König, ich möchte doch hingehen nach Hebron und mein Gelübde erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Dein Knecht hat nämlich ein Gelübde getan, das ich in Geshur in Aram wohnte. Das lautete so, wenn mich der Herr wirklich wieder nach Jerusalem zurückbringt, so will ich dem Herrn dienen. Und der König sprach zu ihm, geh hin in Frieden. Da machte er sich auf und ging nach Hebron und Absalom sandte geheime Boten zu allen Stämmen Israels und ließ sagen, wenn ihr den Schall des Schofahorns hört, so sprecht, Absalom ist König geworden in Hebron. Mit Absalom aber gingen 200 Männer aus Jerusalem, die eingeladen waren und arglos hingingen, ohne von irgendetwas zu wissen. In dem siebten Vers, da heißt es, und nach 40 Jahren sagte Absalom zum König. Ich möchte kurz ausscheren, dass wir diesen Hintergrund hier beleuchten. Die Zahl 40, sie mag jetzt hier etwas irritieren. Ich meine, David hatte insgesamt 40 Jahre regiert als König. Und wie kann das hier heißen, nach 40 Jahren, aber sagte Absalom zum König David, ja, ich möchte jetzt nach Hebron gehen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Zum einen kann hier der Bezug sein, wirklich auf die 40 Jahre, nachdem David gesalbt wurde zum König. Er ist ja später erst, ja, als König seinen Dienst angetreten. Das könnte sein. Aber es könnte sein, dass manche Übersetzungen hier auch die Zahl 4 stehen haben. Offenbar war es wohl so, dass gerade bei den Zahlen zwischen 40 und 4 eine große Verwechslungsgefahr auch bestand. Und so übersetzen manche Übersetzungen hier die Zahlen mit 4. Wir wollen jetzt aber in unserer Geschichte weitergehen. Nach einer bestimmten Zeit, will ich mal so sagen, ist jetzt Absalom, nachdem er in Jerusalem war, ja, von David begnadigt auch war, kommt er zu König David und sagt, ich möchte jetzt nach Hebron auch gehen. Und wenn wir bedenken, Hebron war eigentlich eine Königsstadt gewesen. David hat ja, bevor er Jerusalem eingenommen hat, hat er 7 Jahre in Hebron doch regiert. Und jetzt müssen wir uns auch hineinversetzen in die Bewohner auch der Stadt von Hebron. David hat ja sozusagen diese, wie soll ich sagen, die Anerkennung der Stadt jetzt ja weggenommen als Königsstadt und hat sozusagen Jerusalem als die Hauptstadt gemacht. Möglicherweise waren einige Bewohner damit auch nicht ganz einverstanden damit. Und Absalom geht jetzt diesen Weg, dass er im Prinzip mehrere Absichten verfolgt. Zum einen möchte er sich jetzt den Bewohnern von Hebron in gewisser Weise ja, erkenntlich zeigen. Ich bin einer von euch, ich erkenne diese Stadt auch an. Und möglicherweise war es auch so, es wird berichtet, dass Absalom in Hebron auch geboren war. Und somit er eine besondere Beziehung auch zu dieser Stadt auch hatte. Nun, Absalom kommt zu König David und bringt sein Anliegen vor. Und dieses Anliegen, meine Lieben, jemand, der auf Abwegen war, möchte ich so sagen, der seinen Bruder ermordet hat, der geflohen ist nach Geshur und der jetzt sozusagen reumütig in gewisser Weise kommt und sagt, weißt du was, als ich damals in Geshur war, dann habe ich dem lebendigen Gott versprochen, so und so zu tun, ein Opfer auch zu bringen in Hebron. Und wie mag das Ganze jetzt auf David wirken? Er dachte, mein Sohn, endlich sozusagen, ja, kommt er zur Einsicht, er kommt so auf den richtigen Weg. Und er mag sich in dem Sinne gefreut haben, ja, dass Absalom endlich zu Gott auch zurückfindet. Aber meine Lieben, aus der ganzen Geschichte wissen wir, dass es eigentlich nur ein Vorwand war, damit wir, das haben wir hier gelesen, dass er heimlich auch Leute ausgesandt hat in die einzelnen Stämme und sagt, wenn ich dann in Hebron bin, und wenn ihr Tante Schofahorn hört, dann soll die Kunde durch Laufboten alle Stämme auch gelangen und alle sollen dann auch ja, rufen, Absalom ist König geworden in Hebron. Interessant ist auch dieser 11. Vers, wie es hier heißt, es gingen aber mit Absalom 200 Mann von Jerusalem, die geladen waren. Und sie gingen mit in ihrer Einfalt und wussten nichts von der Sache. Auch wiederum so eine sehr interessante Facette, ja, seines Lebens. Er hat bestimmte Absichten. die er erreichen möchte. Aber er ladet aus Jerusalem, aus dieser Königsstadt, wo, ich sag mal, Beamte waren des Königs David, seine Vertrauensleute womöglich, ja. Und er ladet sie sozusagen mit sich nach Hebron zu gehen. Und für sie ist es ja eine gute Sache. Der Sohn des Königs, der auf Abwägen war, ist wieder zurückgekommen. Der König selber gibt zu dieser Sache auch recht. Und so gehen sie einfach mit. Sie gingen mit in ihrer Einfalt. Und wiederum, welche Absicht hat Absalom gehabt? Er wollte doch wiederum eigentlich nur den Anschein den anderen Leuten geben. Schaut mal, ich habe so viele Hofbeamte, 200 Leute, alles Vertraute des Königs, die mit mir gehen nach Hebron, die mich in gewisser Weise auch unterstützen. Sehr raffiniert, wie er es gemacht hat, ohne es den Leuten tatsächlich seine Absichten auch zu verraten. Interessant wird jetzt auch der 11. Vers. Es gingen aber, der 12. Vers. Absalom sandte auch zu Ahitophel, dem Giloniter, Davids Ratgeber, und ließ ihn aus seiner Stadt Gilo kommen, als er die Schlachtopfer darbrachte. Und das ist wiederum, jetzt kommen wir zu dieser zweiten Persönlichkeit, über die ich heute Morgen auch sprechen möchte, zu Ahitophel. Ahitophel war ein Berater des Königs Davids gewesen. Und es ist sehr interessant, wie Ahitophel beschrieben wird. Zum Beispiel in 2. Samuel 16, Vers 23 wird einfach so gesagt: Ahitophels Rat galt nämlich in jenen Tagen so viel, als hätte man das Wort Gottes befragt. So galt jeder Ratschlag Ahitophels sowohl bei David als auch bei Absalom. Ein Mann, der wirklich, ich sag mal, weise Ratschläge gab, der sich bewährt hat sozusagen unter David. Und Absalom erkennt natürlich auch diesen Mann. Und jetzt kommt, glaube ich, etwas ganz Wichtiges auch dazu, was die Schrift uns hier auch preisgibt. Wie es hier heißt, Absalom sandte auch zu Ahitophel, dem Giloniter, Davids Ratgeber, und ließ ihn aus seiner Stadt Gilo kommen. Was hat ein Ratgeber Davids, Ahitophel, eigentlich in seiner Heimatstadt gemacht? Musste er nicht in Jerusalem sein? Damit der König, wenn er gewisse Sachen hatte, die er mit den anderen beratschlagen musste, dann eben Ahitophel um Rat doch fragen müsste. Aber Ahitophel war in seiner Heimatstadt gewesen. Und da können wir schon etwas entnehmen, was uns nicht eindeutig die Schrift sagt, aber möglicherweise gab oder kam es zu irgendeinem Zerwürfnis, wie auch immer, zwischen David und Ahitophel. Ahitophel war nicht mehr in Jerusalem gewesen. Er war in seiner Heimatstadt. Und somit war eine gewisse vielleicht Unzufriedenheit bei Ahitophel auch gewesen. Es gibt vielleicht noch einen gewissen Hinweis, wenn wir so in die Schrift reingehen. Bathseba, mit der David ja Ehebruch begangen hat, das war die Enkelin Ahitophels. Möglicherweise war auch das ein gewisser Punkt, wo Ahitophel, ich sag mal, gute Dienste, ja, vor David auch getan hat, ihn gut beraten hat, aber in seinem Inneren hat es ihn tief gewurmt, ja, dass David sich in dieser Art und Weise an seiner Enkelin in dem Sinne vergangen hat. Dass David sozusagen ihren Mann getötet auch hat. Und natürlich wissen wir durch die Schrift, dass Gott dem David vergeben hat. Er hat ja Buße dafür getan. Aber diese Ungerechtigkeit, die einfach auch da war, das war möglicherweise auch ein Thema, was Ahitophel irgendwie beschäftigt hat. Und ich kann mir das nur so vorstellen, als Ahitophel noch am Hof auch des Königs war, dass es wohl so war, wenn eine Sache zu entscheiden war, dann hat David auch noch andere Ratgeber gehabt und er hat sie einfach gefragt, wie meint ihr, wie sollen wir in dieser und jener Sache entscheiden? Und dann hat der eine der andere auch seine Meinung gesagt und schlussendlich hat er dann Ahitophel gefragt und sagt, Ahitophel, wie meinst du, wie sollen wir handeln? Und dann kommt dieser Gedanke, Ahitophels Rat galt nämlich in jenen Tagen so viel, als hätte man das Wort Gottes befragt. Und wenn Ahitophel dann gesagt hat, ich würde so und so handeln, dann hat David wahrscheinlich genauso auch gehandelt. Und meine Lieben, das alles wusste ja Absalom. Welch ein wertvoller Mann es einerseits auch war. Und er sendet jetzt, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Absalom ergreift hier immer wieder die Eigeninitiative. Die Leute kommen nicht einfach so zu ihm, sondern er geht hier aktiv vor. Ja? Er spricht Leute an. Und er sendet hier zu Ahitophel hin und Ahitophel folgt auch diesem Vorschlag. Weiter heißt es in Vers 12, und die Verschwörung wurde stark und das Volk bei Absalom nahm immer mehr zu. Wir merken hier, dass die Sache eine gewisse Dynamik immer mehr bekommen hat. Dass immer mehr Leute sich auch nach Hebron auch zusammenkamen, die Verschwörung wurde stark. Und jetzt kommt dieser 13. Vers, wo es heißt, da kam einer, der sagte es David an, das Herz der Männer von Israel hängt Absalom an. Und jetzt wollen wir uns wiederum David zuwenden. Wie hat David jetzt die ganze Situation sozusagen überstanden? Was hat David jetzt überhaupt gefühlt, welche Gedanken sind ihm überhaupt auch gekommen? In welche Furcht, können wir sagen, in welche Angst wurde eigentlich David hineinversetzt? Weil wir dann lesen, das möchte ich jetzt uns jetzt nicht alles vorlesen, dass David, und er wusste jetzt einfach um die ganze Dimension, dass er sofort befiehlt, wir müssen Jerusalem verlassen. Wenn Absalom nämlich kommt, dann ist es nur eigentlich mit der Absicht, er will König werden und er wird da auch niemand schonen. Das war ihm völlig bewusst gewesen. Und jetzt, wie geht überhaupt David mit dieser Nachricht um? Er hat ja zum einen jetzt gehört, dass sein Sohn Absalom hat sich zum König ausrufen lassen. Er bekommt auch mit, dass Ahitophel, sein Ratgeber, wird, oder er läuft zu Absalom auch über, können wir so auch sagen. Und jetzt kommt diese dritte Sache, dass man ihm sagt, das Herz der Männer von Israel hängt Absalom an. Hat David, ich weiß nicht, vielleicht einige Tage, einige Wochen davor überhaupt gedacht, war er sich überhaupt bewusst, wie das Ganze jetzt sich entwickeln wird? Vermutlich nicht, ja? Sonst hätte er doch nicht seinen Sohn nach Hebron gehen lassen. Die Sache mit Ahitophel, das war für ihn, er war im Rechten, schien es ihm David, und wenn Ahitophel zu seiner Heimatstadt geht, dann ist es seine Entscheidung. Das Leben lief einfach weiter. Und auf einmal diese Nachricht. Was mag David empfunden haben? War das nicht Verrat gewesen? Verrat von seinem, wir können sagen, Lieblingssohn oder einer der Lieblingssöhne. Wir haben immer wiederum Hinweise in der Schrift, dass David ein besonderes Verhältnis zu Absalom hatte. Ich möchte uns jetzt schon einfach den Gedanken mitgeben, als Absalom gestorben ist, wie hat David um seinen Sohn getrauert? Eine besondere Beziehung zu Absalom gehabt. Und genau dieser Sohn, zu dem er so viel Vertrauen, auf den er vielleicht so viel gebaut hat in gewisser Weise, dieser Sohn verrät jetzt ihn. Und genauso auch Ahitophel. Das ist ja auch so ein Thema. Ein Mann, der Rat gegeben hat, wo man wusste, ja, es ist wirklich gesprochen wie von Gott selber. Und diese Männer, sie wechseln jetzt das Lager. Aber jetzt kommt, meine Lieben, ja noch dieser Gedanke, das Herz der Männer von Israel hängt Absalom an. Wie mag auch diese Nachricht David ganz, ganz tief verwundert haben? Jetzt geht es nicht einfach um zwei Personen, ja, die ihm persönlich vielleicht nicht mehr folgen, sondern hier geht es auf einmal um ganz Israel. Und ich glaube, wir können uns nur in gewisser Weise, ja, in das Gefühlsleben Davids auch hineinversetzen, wie er gefühlt hat. Und wisst ihr, David gibt seinen Gedanken in den Psalmen auch Ausdruck. Zum Beispiel Psalm 3, der aus dieser Zeit jetzt auch stammt. Da heißt es so von dem ersten Vers, Psalm 3, Vers 1, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde! Viele erheben sich gegen mich, viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Meine Lieben, wir haben jetzt hier diese Dimension, dass David nicht nur menschlich zutiefst enttäuscht wurde. Ja? Verrat, das ist wirklich die niedrigste Tat, will ich so sagen, die man begehen kann. Aber es hat noch diese geistliche Dimension, ja, wo Menschen auf einmal ihn anklagen und sagen, du hast doch bisher deinem Gott vertraut. Aber jetzt sieht es so aus, seine Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Er betet, er ruft zu Gott, aber die Dinge entwickeln sich, wie sie halt eben sind. Meine Lieben, und mit solchen Dingen persönlich im Leben zurechtzukommen. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich an die Substanz geht. Ja? Nicht umsonst konnte David überhaupt diese tiefe Psalmen, will ich so sagen, mit dem tiefen Inhalt auch beschreiben. In anderer Gedanke äußert er im Psalm 55, Verse 13 bis 16, denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht, das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich. Vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. Wie tief klagt hier David wiederum. Und es wird berichtet, dass er hier wohl auf Ahitophel Bezug auch nimmt. Ja? Dass er sagt, mein Vertrauter, mit dem er wirklich viele Sachen besprochen hat, was er vielen Menschen überhaupt nicht gesagt hat. Der Vertraute, der wendet sich jetzt gegen ihn. Und er hat hier wiederum diese geistliche Dimension, wo er sagt, du bist doch eigentlich derjenige gewesen, mit dem wir gemeinsam mit der Menge zum Haus Gottes gegangen sind. Wir haben gemeinsam Gott gedient, aber jetzt wendest du dich gegen mich. Und meine Lieben, David bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt, dass er sagt, mit einem Feind wäre er viel, viel besser zurechtgekommen als mit einem Verräter aus den eigenen Reihen. Das hat ihn einfach zutiefst einfach auch geschmerzt. Und wir wollen jetzt einfach nochmal reingehen, was war eigentlich die Absicht Absaloms und die Absicht auch Ahithophels gewesen? 2. Samuel 16, als Absalom schon nach Jerusalem auch reingeht, und David hat ja in dieser Zeit schon verlassen auch die Stadt, da fragt jetzt Absalom Ahithophel um Rat. Und Absalom sprach zu Ahithophel, 2. Samuel 16 von Vers 20, rate, was wir tun sollen. Und Ahithophel sprach zu Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er hinterlassen hat, dass sie das Haus hüten. Dann wird ganz Israel erfahren, dass du dich bei deinem Vater verhasst gemacht hast. Und die Hände aller, die mit dir sind, werden gestärkt. Da schlug man Absalom ein Zelt auf dem Dach auf, und Absalom ging vor den Augen von ganz Israel zu den Nebenfrauen seines Vaters ein. Am Anfang habe ich gelesen aus dem 12. Kapitel, ja, was der Prophet Nathan gesagt hat. Das hat sich jetzt hier erfüllt, weil Absalom das Ganze umgesetzt hat. Und vor aller Augen des ganzen Israels ist Absalom sozusagen zu den Frauen, zu den Nebenfrauen Davids auch eingegangen. Was wollten die beiden jetzt erreichen? War das nicht eine tiefe Kränkung für David, dass ein Fremder sozusagen zu seinen Frauen auch eingeht? Unbedingt. Es war diese Kränkung, es war die Erniedrigung des anderen, das heißt des David. Das war ihr Ziel gewesen. Aber das Ganze geht noch weiter. Die Absicht Absaloms und Ahithophels war der Tod Davids. Da lesen wir in 2. Samuel 17 ab dem ersten Vers. Und Ahithophel sprach zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen, mich aufmachen und David noch in dieser Nacht nachjagen. Ich werde dann über ihn kommen, während er müde und matt ist. Und dann kann ihn in Schrecken versetzen, sodass alles Volk, das bei ihm ist, flieht. Und dann kann ich den König allein schlagen. So werde ich alles Volk dir zuwenden. Den Mann zu schlagen, dem du nachstellst, bedeutet nämlich so viel wie die Rückkehr aller Leute zu dir. Dann wird das ganze Volk Frieden haben. Und jetzt dieser 40. Vers. Und das schien dem Absalom gut und auch allen Ältesten Israels. Es ist sehr interessant, ja? Es vergehen einige Tage nur, können wir sagen, und dieses Gerücht, dass die Herzen vieler aus Israel Absalom anhangen, das war kein Gerücht. Es war tatsächlich so. Wir lesen hier, dass sogar die Ältesten von Israel bereit waren, zugestimmt haben, David hat den Tod verdient. Er soll einfach umgebracht auch werden. Und meine Lieben, ich möchte uns jetzt nochmal auch Einblick in das Herz Davids auch geben. Und hier heißt es so, in 2. Samuel 16, möchte auch das jetzt nicht lesen, um der Zeit willen, aber da kommt ein Schimi und er flucht auch David. Und er sagt, dir geschehe es, recht. Ich sage es so mit meinen Worten. Und dann lesen wir 2. Samuel 16, ab dem 11. Vers. Und David sprach zu Abisai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der von meinem Leib gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht jetzt auch dieser Benjaminiter? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten. David hat in dieser Lage nicht aufbegehrt. Er hat keine Schuldige gesucht, sondern er hat sich ganz in die Hand Gottes anbefohlen. Das ist wirklich sehr bemerkenswert, meine Lieben, wenn wir uns wirklich in das Gefühlsleben Davids hineindenken, wie David hier gehandelt hat, wie er gedacht hat, wie er sich ausgesprochen hat, dass er jetzt nicht Rache nehmen wollte, sondern er sagt, Gott hat es zugelassen. Und meine Lieben, ihm kam wahrscheinlich auch dieser Gedanke, den Nathan zu ihm gesagt hat, dass er die Folgen seines Handels mit Bathsheba tragen musste. Das ist ihm auch in den Sinn gekommen. Und wir merken hier, dass David sich hier beugt. Ja? Er beugt sich vor Gott und er tut sich ganz in Gottes Hände auch anbefehlen und überlässt Gott sozusagen auch das weitere Geschehen. Interessant ist, meine Lieben, wenn wir auf das Ende Absaloms auch kommen, ich denke, das ist uns als Bibelleser doch sehr vertraut. Es findet dann eine Schlacht auch statt, wo schlussendlich Joab, obwohl König David es ja strengstens verboten hat, Absalom umzubringen, dass er ihn doch tötet. Und so wird wiederum, das ist so ein gewisses Symbolbild, eigentlich die schönen Haare, die Locken Absaloms, die sozusagen für den Schein standen, für das, was er repräsentiert hat, für seine Schöne, für sein Selbstbewusstsein. Mit seinen Locken hat er sich wo verfangen? In den Ästen auch eines Baumes. Und so haben sich seine Haare haben sozusagen unter anderem ihm zum Verhängnis gereicht. Ein sehr interessantes Symbolbild, ja? Dass der Schein den Menschen nach außen tragen, das eigene Herz sozusagen, das sich offenbart hat, das hat Absalom zu seinem Ende, zu seinem Tod auch gereicht. Auch das Ende Ahitophels, lasst uns lesen, 2. Samuel 17, Vers 23. Da müssen wir vorwegschicken, dass David seinen Freund Husai hat er sozusagen zu Absalom als Berater geschickt, dass er sich gut mit ihm anstellen soll und dass Husai doch den Rat Ahitophels vereiteln soll. Und es ist wirklich sehr interessant, wie Gott, und das lesen wir auch an einer Stelle, wie Gott an dieser Stelle den Rat Ahitophels, der richtig war, der goldrichtig war, wenn Absalom ihn befolgt hätte, den befolgt Absalom nicht, sondern hört auf den Rat Husais. Und dann lesen wir 2. Samuel 17, Vers 23. Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und ging heim in seine Stadt. Und er bestellte sein Haus und er hängte sich und er starb und wurde in das Grab seines Vaters gelegt. Sehr interessant, ja? Wenn einmal sozusagen der Rat dieses Mannes nicht gehört wurde, dass man so viel, wie soll man das richtig beschreiben, dass das Herz so voller Eitelkeit war, so voller Überheblichkeit war, so eingenommen von sich selber, dass Ahitophel es als die größte Kränkung seines Lebens angenommen hat und beschlossen hat, mein Leben hier auf Erden ist nichts mehr wert. Und er geht straks hin, ordnet noch die Dinge im Haus und er hängt sich auch. Meine Lieben, auch da hat sich wiederum das Herz des Ahitophels offenbart. Jemand, der sozusagen mit David, ja, gedient hat, gemeinsam sozusagen dem lebendigen Gott, aber schlussendlich sein Herz, es war zutiefst krank auch gewesen. Meine Lieben, der Verrat, der hat verschiedene Seiten. Unter Verrat können wir im Allgemeinen verstehen, wenn jemand ein Geheimnis, was er nicht sagen soll, einfach weiter auch gibt. Ein Verrat ist auch ein besonderer Bruch der Treue, der Vertraulichkeit, eine Täuschung, eines Hintergehens, können wir auch sagen. Es gibt diesen, so Sprichwort, ein schändlicher, ein gemeiner Verrat. Verrat geht aber auch in die Richtung, meine Lieben, wenn wir von einer Sache völlig überzeugt sind. Und ich möchte es ganz gezielt jetzt auch auf Menschen anwenden, die ja den Weg des Heils erkannt haben, die sich bekehrt haben, die Heil und Erlösung erlebt haben und die dann sozusagen mit der Menge in das Haus Gottes auch kommen eine gewisse Zeit und dann tritt etwas in ihr Leben und sie wenden sich von dem schmalen Lebensweg ab. Das ist auch Verrat. Verrat eben an Jesus Christus, an sich, aber es ist auch Verrat sozusagen an sich selber. Weil man persönlich von Dingen überzeugt war, weil man für etwas eingestanden ist und dann wiederum das Ganze auch verwirft. Und die große Frage, meine Lieben, die sich jetzt hier auftut, das Thema Verrat unter dem Volk Gottes. Ist so etwas möglich? Aus dem Alten Testament, glaube ich, habe ich genügend jetzt Beweise angeführt. Es ist möglich. Wie ist es aber zu Zeiten des Neuen Testamentes? Ist Verrat auch möglich unter dem Volk Gottes? Lasst uns doch dran denken an die Verleugnung des Petrus. Hat er nicht verraten, den Herrn Jesus? Die ganze Jüngerin Gethsemane, als sie geflohen sind, war das nicht auch Verrat gewesen? Natürlich. Und dann, meine Lieben, vor allem der Verrat Judas Ischariots. Das sind alles Menschen, die doch eine Zeit lang Gott von ganzem Herzen gedient haben und dann sich doch aber durch bestimmte Umstände, wie auch immer, sich für den Verrat entschieden haben. Und wisst ihr, für mich ist es so groß geworden, dass wir diese Schattenbilder zwischen dem Alten und dem Neuen Testament haben. Und zwar David ist in gewisser Weise ein Schattenbild auf Christus. Möchte jetzt hier nicht vertiefen, aber Ahitophel ist ein Schattenbild auf Judas Ischariot. Es ist interessant, dass Herr Jesus selber gebraucht hier in Johannes 13, Vers 18, dass er jetzt nach der Fußwaschung sagt, ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Hier spricht er eindeutig von Judas. Ja? Und wenn wir hier aber die Parallelstelle, von wo eigentlich dieser Vers stammt, dann landen wir direkt in den Psalmen und das hat dort Bezug auf Ahitophel. Es ist interessant, zum Beispiel Matthäus 27, ab dem dritten Vers, als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht das uns an, das seht du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Eine direkte Parallele zu dem Ende auch Ahitophels. Meine Lieben, und ich möchte uns jetzt nochmal ein Gedanke weitergeben, der mich persönlich beeindruckt hat, obwohl David einerseits eingesehen hat seinen Zustand, aber er hat unter dem Alten Testament ja noch gelebt. Und wie er dann reagiert hat, Psalm 41, ab dem 10. Vers. Psalm 41, Vers 10. Auch mein Freund, der mich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, so will ich es ihnen vergelten. Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf. David hat einerseits seinen Zustand eindeutig gesehen, aber das Handeln des Ahitophels sozusagen, das kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Das musste sozusagen Konsequenzen haben. Ja? Der Feind, er durfte nicht über ihn triumphieren. Und meine Lieben, aber wie ganz anders reagierte Jesus am Kreuz, wie er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da merken wir, meine Lieben, obwohl es ein Schattenbild David zu Christus ist, aber wie ganz anders, ja, unser Herr Jesus im Neuen Testament auch an die Sache rangeht. Und wir wollen, meine Lieben, es festhalten, dass es durchaus möglich ist, auch unter dem Volk Gottes, will ich so sagen, dass Menschen, die Gott von ganzem Herzen gedient haben, aus welchen Gründen auch immer, ob es ein Geltungsbedürfnis ist, wie bei Absalom, dass er herrschen wollte, sich profilieren wollte, oder wie bei Ahitophel, dass sie Ehre suchen, ja, dass sie anerkannt werden möchten und wenn sie die Ehre dann mal nicht bekommen, dass sie dann, wie man so sagt, alles hinwerfen und Gott nicht mehr dienen. Wisst ihr, ein Christ, es ist ja derjenige, dem Gott seine Sünden, vergangene Sünden vergeben hat, aber es ist eine Person, an dem Gott weiter arbeitet. Ja? Und Gott offenbart auch an dem Kind Gottes immer wiederum Seiten, wo man vielleicht korrigieren muss, wo etwas offenbart wird, gewisse Gefühlsregungen, etwas, was im Herzen ist, was bekämpft werden muss. Und auch da ist es so, wenn das Herz eben gepflegt wird, diese Unreinheit, es vergeht eine gewisse Zeit, und es kommt alles an die Oberfläche. Meine Lieben, mir persönlich ist dieser Zusammenhang so groß geworden, insofern es ist ja nichts, sage ich mal, Rühmliches für das Volk Gottes. Und doch ist es so, müssen wir sagen, es ist etwas Natürliches. Weil Gott erkennt ja die Herzen der Menschen und er arbeitet an jedem Einzelnen uns, damit die Sachen offenbar werden, weil er uns immer helfen möchte. Er möchte uns ja nicht verdammen, ja? Sondern er möchte uns auch hier helfen. Und besonders, meine Lieben, im Hinblick auf den morgigen Tag, wenn wir beten um die sichtbare Einheit des Volkes Gottes, wenn wir beten um Erweckung und so weiter, dass wir hier, meine ich nicht, versteht mich richtig, der Gedanke ist völlig richtig, dass wir darum beten sollen. Aber er sollte uns nicht verwundern, wenn auch unter dem Volk Gottes gewisse Dinge manchmal aufkommen. Missverständnisse, dieses und jenes. Es ist völlig normal, weil Satan über diese Dinge arbeitet. über die Schwachstellen der Menschen arbeitet Satan. Und darum ist es so wichtig, meine Lieben, dass wir einerseits aktiv um diese Dinge beten, dass wir die Not sehen, wo sie da ist. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, meine Lieben, dass auch wir diejenigen, die verraten haben, in welcher Form auch immer, ob sie Menschen verraten haben, ob sie hinterlinks gesprochen haben, ob sie Christus, ob sie Gott verraten haben. Meine Lieben, das ist auch so interessant, wenn wir in das Leben des Judas hineindenken. Er hat doch eigentlich Gott nicht verraten, oder? Er wollte doch weiter Gott dienen. Sein eigentliches Problem war doch die Geldliebe. Ja, er wollte irgendwie an das Geld rankommen und so, Christus wird sich schon irgendwie befreien. Er wollte nicht den Glauben, ja, verraten. Das wollte er gar nicht. Aber da merken wir, das, was im Herzen ist, das kommt einfach hervor und dann sind Menschen bereit, sogar, ja, Christus in den Tod auch zu schicken. Und meine Lieben, es ist definitiv so, dass durch solche Dinge, wie wir jetzt im 2. Samuel 12 auch gelesen haben, der Verrat zum Beispiel oder andere Sünden unter dem Volk Gottes, das ist eigentlich ein Anlass zur Lästerung, ja, für andere Menschen, dass sie sehen, sagen, was ist da eigentlich unter euch los? Das ist definitiv so. Und das sollte uns wirklich tief beugen, wenn wir irgendwelche Ansätze dieser Art auch haben. Dass wir wirklich zu Gott kommen und auch hier wirklich zu Gott rufen, dass er hier eine Abhilfe schaffen möchte. Aber ich möchte ermutigen insofern auch all diejenigen allgemein, die im Leben verraten haben. Weil Petrus und die anderen Jünger sind doch das beste Beispiel. Sie sind zurückgekommen zu Jesus und sie haben sich gebeugt. Ja? Sie haben die Sache in Ordnung gebracht und der Herr Jesus hat sie wiederum sozusagen angenommen. Und der Jesus, er hat ja das Herz gekannt. Das ist nicht diese vorgeheuchelte Liebe vielleicht, wie Absalom dem David vorgemacht hat. Nein, Christus kennt wirklich das Tiefste unseres Herzens. Und wenn wir bereit sind, wenn wir erkennen die Lage und bereit sind, zurückzukommen, dann wird Jesus uns annehmen. Und das bedeutet, meine Lieben, ob wir nur Christus gegenüber, Gott gegenüber verraten haben, dann lasst uns zu Christus kommen. Wenn wir Christus und Menschen verraten haben, dann lasst uns auch hier alles in Ordnung bringen. Und meine Lieben, dann geht das Leben weiter. Und es ist so wunderbar, dass wir diese, ja, ich sag mal auch unangenehme Themen, wie man so sagt, sehr klipp und klar im Wort Gottes beschrieben auch haben. Im Psalm 25, Vers 3 heißt es so: Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich hat. Zu Schanden werden die ohne Ursache treulos, das heißt verräterisch, handeln. Gott möge uns auch hier Gnade geben, dass wir dem Namen unseres Herrn, ja, keine Schande auch bereiten. Amen.